Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Es kommt nur selten vor, dass uns ein Deutscher so zum Lachen bringt. Das schrieb die französische Zeitung Le Monde über den Comiczeichner Ralf König. Dessen knollennasige Figuren kommen international an. Seine Bücher sind in 15 Sprachen übersetzt worden, Gesamtauflage 7 Millionen. Hat der Mann, der in Soest in Westfalen zur Welt kam, also einen Humor, der nicht typisch deutsch ist? Die meisten Helden seiner Comic-Geschichten, aber beileibe nicht alle, sind so schwul wie ihr Autor selbst. Es heißt, dass Ralf König in Deutschland mit seinen Comics das Verständnis für Schwule unter Heteros weiter vorangebracht habe als jedes Antidiskriminierungsgesetz. Ralf König, herzlich willkommen bei den Zwischentönen.
Ja, hallo.
Wieso haben alle ihre Figuren eigentlich Knollennasen? Diese Frage stelle ich Ihnen jetzt nicht.
Danke. Ich wollte schon anheben und über Loriot und Asterix sprechen.
Kommt aber nun bestimmt noch okay, vor. Ja. Meine erste Frage heißt, wieso haben Ihre Figuren eigentlich nur 4 Finger?
Das ist auch anatomisch bedingt. Wenn die so dicke Nasen haben und 5 Finger an der Hand, dann kommen die Finger sich tatsächlich in die Quere. Also Mickey Mouse und Donald Duck und so, die haben auch nur 4 Finger, weil die Finger einfach dicker sind als unsere normalen Finger. Und das würde einfach zu voll werden. Deswegen, da denke ich gar nicht drüber nach. Es waren immer 4 Finger.
Also quasi daumenfrei.
Nee, der Daumen ist da. Es fehlt vielleicht, fragen Sie mich nicht, welcher Finger jetzt fehlt, aber einer dieser anderen fehlt. Und das sieht einfach besser aus. Das sind auch so Prozesse, die man überlegt sich nicht, jetzt mache ich nur 4 Finger, weil das besser aussieht. Das war einfach immer so.
Dann stellen wir uns mal vor, Ihre Comicfiguren hätten alle keine Knollennasen, sondern sagen wir mal ganz lange, dünne Nasen. Was würde das an den Geschichten verändern?
Ich glaube, mehr als man denkt. Ich glaube, die Geschichten wären nicht so, oder die Figuren kämen schon mal nicht so sympathisch rüber. Die Nase ist so ein Sympathieträger, warum auch immer. So eine dicke Knollennase, irgendwie, das nimmt man auch mit Humor. Oder da ist der Humor schon drin in der Nase. Ich kann mir also erlauben, Dialoge zu schreiben, die eigentlich vom Witz her manchmal gar nicht lustig sind oder so, weil ich da irgendwas beschreibe, was eben gerade keinen Witz hergibt. Und trotzdem verspricht die Nase so einen Grundhumor, den die Leute dann einfach so nehmen, ohne dass sie es merken. Also ich finde schon wichtig, dass die Nase rund ist. Ich habe mal einmal eine Geschichte geschrieben, das war damals Kondom des Grauens in den 80ern noch. Und da ging es ja um so ein Monster-Kondom, das da mit Zähnen und so. Jedenfalls biss dieses Kondom auch mal einer Figur die Nase ab. Und die lag dann im Krankenhaus, die Figur, und hatte eben diese Nase nicht mehr. Und da habe ich das auch richtig gemerkt und thematisiert, dass wenn die Nase fehlt, dann hat das echt einen Effekt. Und das ist auch ein Effekt, wenn das verfilmt wurde. Also meine Comics wurden ja in 4 Fällen verfilmt. Und wenn das plötzlich Schauspieler sind und die dicke Nase fehlt, dann hat das eine ganz andere Wirkung, die ich irgendwie manchmal schwierig fand.
Welche Nasen sind denn dann unsympathisch für Sie?
Von der Form her?
Ja.
Also ich glaube, dass unsere realistische Nase, die sonst im Leben ja nicht unbedingt unsympathisch ist, aber für meine Zwecke wäre das wahrscheinlich tödlich, wenn ich dann solche Figuren zeichnen würde, die so kleine Nasen hätten. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, vielleicht wird das auch funktionieren. Aber es ist ja auch Comicsprache, wie gesagt, also Loriot und Asterix ist, oder Gaston, früher hieß er Jojo, der immer stotterte da im Büro, das sind einfach dicke, runde Nasen und aus irgendeinem Grund mag man die.
Wie komme ich jetzt von den Nasen zum US-Präsidenten? Die USA, die haben einen schwarzen Präsidenten. Eine weibliche Präsidentin haben sie nicht hingekriegt. Wann ist es soweit und der US-Präsident ist ein Schwuler?
Oh, jetzt müssen wir erstmal durch die Trump-Phase durch. Ich hoffe, das gelingt uns allen. Und vielleicht ist die Welt, ich meine, nach Bush war Amerika ja so weit, einen Schwarzen zu wählen. Vielleicht kommt es jetzt so dicke mit Trump, dass es danach ein Schwuler wird. Wahrscheinlich wäre es für die Friedensfindung gar nicht so schlecht, weil ich glaube, dass schwule Männer in der Regel nicht dieses Aggressionspotenzial drauf haben, das gerade bei Heteropolitikern dann eben gerade auch in diesen Zeiten so angeschlagen wird. Ich glaube, Schwule sind, ich habe noch nie erlebt, dass Schwule sich in der Kneipe geprügelt hätten oder so. Lesben schon, das habe ich schon oft gesehen, aber schwule Männer sind doch eigentlich recht friedfertig. Und deswegen ist es zu hoffen, dass das mal passierte, natürlich, aber warten wir mal ab, ob wir durch Trump durchkommen.
Ja, fürchten Sie, unter einem Präsidenten Trump könnte es auch Einschränkungen der Freiheiten für Schwule geben in den USA?
Ich fürchte im Moment alles. Also irgendeine Zeitung hat nach der Wahl getitelt, alles ist möglich, und das muss ich leider auch so für mein Gefühl unterstreichen. Auch im alten Rom gab es in der Endphase verrückte Kaiser und keine Ahnung. Also ich finde das schon auch eine dekadente Sache, die da gerade passiert.
Trump, Orban, Erdogan, Putin, Le Pen, fürchten Sie um den Liberalismus in dieser Welt? Kommt wirklich so eine Zeitenwende oder ist sie schon da?
Es sieht so aus, als sei die schon da und als würde es erstmal nicht besser. Ich habe da schon meine Befürchtungen, jetzt nicht nur natürlich nicht nur im schwulen Zusammenhang, aber Schwule sind halt eben auf der Hassliste solcher Leute, solcher Länder ganz, ganz weit oben, ob aus religiösen oder was, aus welchen Gründen, aber ist ja nun mal so, dieses Thema Homo-Ehe und ob Schwule und Lesben Kinder adoptieren sollten oder so, das bewegt ja wirklich die Gemüter und spielt immer mit, gerade bei diesen populistischen Vereinigungen oder so, da ist das ja immer auf der Agenda und ich fürchte, da erstmal wird das nicht so besser.
Schwuler Außenminister in Deutschland gab es das schon, schwuler Bürgermeister in Hamburg, in Berlin, auch das geht in Deutschland. Ein paar Sachen gehen immer noch nicht, zum Beispiel schwuler Bundesliga, Nationalspieler, Fußball. Wo ist die Grenze? Was geht nicht?
Keine Ahnung. Ich habe so wenig Ahnung von Fußball, dass ich diese Hemmungen, sich mit diesem Thema in dieser Szenerie zu befassen, gar nicht nachvollziehen kann. Es scheint so ein Machismo zu geben, wo halt Dinge, ich meine, Fußball hat ja nun auch bei allem Spiel und so auch immer viel mit Aggression zu tun. Und wenn ich gerade sage, dass Schwule da irgendwie so gar nicht so aggressiv sind, dann ist ja die große Frage, ich habe mich selbst gewundert, Hinzelsberger. Genau, ich habe so wenig Ahnung, dass ich nicht mehr den Namen weiß.
Hat sich geoutet nach seiner Karriere.
War ja dann auch ein Held in der Szene, sag ich mal. Aber ich habe mich gewundert, dass es da einen gibt, der nun richtig da seine Tore da reingeballert hat. Ich habe das nicht verfolgt, aber danach im Nachhinein gehört, und dass der schwul ist. Also ich bin ja aufgewachsen oder hatte mein Coming-out in den 80er Jahren und da war Schwule und Fußball in der schwulen Szene total abgesagt. Ah, ja. Also das kam nicht von außen, sondern das hat man vielleicht so verinnerlicht, genauso wie so Vorurteile, dass Schwule nicht pfeifen können. Oder es gab ja da solche Sprüche und das habe ich damals auch geglaubt. Schwule interessieren sich nicht für Fußball oder auch nicht für Autos und so. Das ist ja alles Quatsch. Aber jetzt sitze ich hier.
Bei Ihnen passt es aber. Sie interessieren sich nicht für Fußball, auch nicht für Autos.
Bei mir passt das. Ich interessiere mich weder für Fußball noch für Autos, das stimmt wohl. Aber ich werde einen Teufel tun und das jetzt irgendwie noch weiter überstülpen. Ich dachte damals, diese Vorurteile haben gewisse Wahrheiten, aber da musste ich auch selber lernen, dass das auch Quatsch ist. Und das ist, also Schwule sind genauso doof und genauso gebildet und genauso sportinteressiert wie andere auch. Aber es gibt da eben diese Vorurteile und die sind hartnäckig.
Sie haben, Ralf König, Dutzende Bücher, ich habe es ja nicht gezählt, über 50 Bücher veröffentlicht. Auf einige natürlich werden wir in dieser Sendung eingehen. Fangen wir mal mit dem jüngsten Buch an, das Comicbuch, das heißt Porn Story. Da geht es eigentlich um die Geschichte der Pornografie im deutschen Alltag, so der letzten 40 Jahre. Und die Kapitel dieses Buches, die heißen Super 8, VHS, DVD und X-Tube, also benannt nach den Verbreitungswegen. Wie geht die Story so ungefähr?
Die Idee war, Pornografie halt mit den verschiedenen Medien und den Zeiten auch, wo sie halt unter die Leute kamen, das fand ich spannend. Und gerade bei heterosexueller Pornografie, das Buch geht um Heteropornos. Denn bei schwulen Pornos würde ich mich fragen, wo ist da die Geschichte? Also schwule Männer vor einer Kamera oder so, die machen da irgendwas, was ihnen Spaß macht und so what? Bei Heteros ist das mit der Pornografie ja ein bisschen schwieriger, weil man nicht genau weiß, ob die Frauen das immer so gut findet, was da passiert. Also
bei Männern weiß man das?
Bei Männern nicht immer, aber Männer konsumieren es halt weitaus mehr als Frauen, würde ich mal sagen. Und Und da meine eigene Geschichte noch dazu ist eben, dass ich halt als 11-Jähriger im Schrank meines Vaters damals am westfälischen Lande Super 8 Pornos fand, so kleine Filmchen aus Dänemark damals noch, und das natürlich super spannend fand. Also sobald meine Eltern aus dem Haus waren, mal eben zu Edeka einkaufen, war ich im Schlafzimmer und guckte mir diese Filme an, als ich dann mit dem Projektor klarkam. Dann habe ich das ja auch mit dem Projektor gemacht. Und da ist das erste Kapitel in dem Buch, das heißt
Super 8. Das ist Ihre Geschichte.
Das ist wirklich autobiografisch. Also ich habe diese Filme auf die Blümchentapete im Schlafzimmer meiner Eltern projiziert und fand das natürlich super. Ich war auch der Held des Dorfs, ne, weil die ganzen Jungs natürlich dann irgendwann zu mir kamen und sich diese Pornos anguckten. Das gab es ja damals noch nicht überall. Und ich fand es spannend, einfach zu sehen, wie sich die Pornos verändert haben und wie sich dann auch die Technik verändert haben. Dann kam ja die VHS-Kassette und so. Und ich wollte einfach so eine kleine Abhandlung der Pornografie über die Jahrzehnte machen.
Ja.
Denn heute ist es ja nun so, dass tatsächlich jedes Kind mit einem Mausklick die heftigsten Sachen sehen kann. Und das ist schon eine spannende Frage, was das mit denen macht und ob es was anderes mit denen macht, wie es damals mit mir gemacht hat, ist ja auch nicht ganz klar.
Der Held ist ja ein Heterosexueller, ein Junge, der später junger Mann, später ein Familienvater wird. Der wird bei seinem Pornokonsum begleitet, was ihn dann in peinliche oder sogar auch lebensverändernde Situationen bringt. Ich habe da jetzt mal nach einer Botschaft gesucht und ich habe ein bisschen herausgelesen, dass Sie da sagen, Porno, egal ob für Homo- oder Heterosexuelle, ist eigentlich nichts Schlimmes, ist was Alltägliches, wird erst schlimm, wenn es tabuisiert wird. Oder habe ich da was Falsches rausgelesen?
Nee, gar nicht. Also ich meine, dass also erstmal geht die Beziehung der beiden, also das ist ein Ehepaar und die Frau entdeckt diese Pornos und die Pornos sind sehr, sehr heftig. Sie entdeckt sogar ein Porno, das ist ja der eigentliche Plot, dass er vor Jahrzehnten mal selber bei einem Porno mitgemacht hat. Und das ist jetzt zu sehen und die Frau entdeckt das und ist davon so abgestoßen. Also am Ende geht diese Ehe in die Brüche und da bin ich mir selber nicht so ganz klar, inwieweit es schädlich ist. Aber ich kann bei mir nur sagen, ich bin froh, dass ich damals diese Pornos entdeckt habe. Weil, gut, ich war sehr jung, ich war noch ein Kind, ich war 11. Und trotzdem, gut, ich habe angefangen, diese Comics zu machen. Ich habe ja auch zeitgleich diese Underground-Comics entdeckt, die amerikanischen Robert Crumb, Fritz the Cat und so.
Mit 11.
Mit 11 schon, ja. Das war also ein spektakuläres Jahr für mich. Und meine Bücher gehen ganz, ganz viel um Sex und so, ohne pornografisch zu sein, hoffe ich. Aber es geht halt eben, ja, ich spreche aus, was es geht. Und nehme es auch mit Humor. Und ich weiß nicht, ob das so gekommen wäre, wenn ich nicht so früh schon diese Pornos entdeckt hätte. Aber das ist natürlich eine große Ausnahme, ne? So. Nee, also harmlos weiß ich nicht. Der Junge, der auch 13 ist oder so in dem Buch, in dem Comic jetzt, der Sohn also dieses Ehepaares, der findet das alles gar nicht so aufregend und fragt sich, was die Erwachsenen denn da für ein Bohai drum machen. Das ist, glaube ich, auch eine Haltung. Ich weiß jetzt nicht genau, wie Jugendliche und Kinder damit umgehen, aber man kann es ja auch gelassen nehmen, ne, so. Denke ich auch. Also ich versuchte gerade bei diesem Buch so verschiedene Perspektiven so zu beleuchten. Und am Ende steht der Mann aber alleine da und hat da seine Pornos, aber seine Familie ist weg. Das ist also schon auch problematisch. Das würde ich jetzt nicht so sagen, dass ich da Pornos so harmlos rede.
Sie haben sich Musik gewünscht für diese Sendung und als erstes spielen wir etwas von Tom Waits, haben Sie sich gewünscht, Way Down in the Hole von 1987. Möchten Sie was dazu sagen?
Ich habe Tom Waits ziemlich spät entdeckt, eigentlich verwunderlich. Ich weiß, dass ich in jungen Jahren, ich war vielleicht Anfang 20, da hat mir jemand Tom Waits empfohlen, das habe ich gar nicht verstanden. Das war für mich nur Gegröle und ganz schreckliche Musik. Man muss, glaube ich, eine gewisse Lebensreife mit sich bringen, um Tom Waits gut zu finden. Und dieses Lied nun gerade ist der Titeltrack von The Wire, von der Serie. Und das habe ich, weil ich diese Serie gut fand, habe ich das oft gehört. Und als Beispiel dafür, wie ich in etwas reinschlitter. Jetzt bin ich großer Tom Waits-Verehrer und habe ganz viele CDs, aber dieses Lied war halt eben der Einsteiger.
When you walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan.
Tom Waits war das mit Way Down in the Hole, gewünscht von Ralf König, unserem heutigen Gast, dem Comicautor aus Köln. Herr König, Sie leben in Köln, da lebt ja auch Alice Schwarzer. Haben Sie mit der mal über Pornografie diskutiert?
Nein, ich habe noch nie mit Alice Schwarzer gesprochen. Mhm. Es gab mal einen Artikel über mich oder ein Interview in der Emma. Das war damals im Zusammenhang mit irgendwelchen, ich glaube, mit diesen dänischen Karikaturen, die da damals für Aufregung in der islamischen Welt da sorgten. Aber ich habe Alice Schwarzer nie kennengelernt.
Ihr Buch, Porn Story, haben wir gerade darüber gesprochen, wo Sie sozusagen so eine Geschichte des Pornos im Alltag, in der Alltagswirkung beschreiben. Sie haben gerade gesagt, Sie haben bei Ihren Eltern die Super-8-Filme im Schlafzimmer gefunden. Sie erzählen das jetzt so. Ist das nicht auch manchmal unangenehm? Sie erzählen was sehr Privates über Ihre Eltern.
Also da denke ich einfach mal, dass es in den deutschen Haushalten, gerade in den 70ern, so viele, das waren ja auch so viele Pornografie gab. Und ich sag mal, das waren ja auch so harmlose Sachen. Also diese dänischen Pornos, die ratterten da vor sich hin, da wurde ein bisschen erst dies gemacht und dann das gemacht und dann zum Abschluss gebracht.
Ich würde jetzt nicht toll finden, wenn meine Tochter sagt, hey, der Papa.
Also mein Vater war da immer ausgesprochen offen.
Ah, ja.
Ich habe auch mit meinem Vater über Pornografie geredet und so später dann, nicht als Elfjähriger, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein Problem ist.
Mhm. Was wissen Sie, Herr König, über Ihre Leserschaft? Wie viele Frauen sind das? Wie viele Männer? Wie viele Homo-, Heterosexuelle? Gibt es da irgendwelche Erhebungen?
Also ich sehe das bei meinen Lesungen und bei Signierstunden und so, das sind sehr, sehr viele Frauen. Also bestimmt ein Drittel sind Frauen, so. Natürlich Schwule. Manchmal sind sogar mehr Frauen als Schwule, keine Ahnung. Hetero-Männer auch, aber die sind wahrscheinlich noch am wenigsten vertreten.
Ah ja. So. Was lernen Heterosexuelle aus ihren Büchern?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Würze in meinen Geschichten, dass ich da Männchen zeichne, die so ganz anders mit ihrem Sex umgehen, als das Heteros vielleicht so kennen. Also dieses ganze, also ich sag mal, wenn ein Mann auf einen Mann trifft und die sind halt beide schwul und so, dann ist schnell klar, man kann das machen, man muss aber nicht gleich heiraten, ne? So und ich glaube, diese Lockerheit, die geht vielen Hetero-Beziehungen ein bisschen ab. Aber es wird ja gewünscht. Man möchte ja gerne nicht so verkrampft sein in all den Dingen. Und das mit der Treue auch immer nicht so. Also das ist ja nicht gleich ein Weltuntergang, wenn man denn mal aus der Beziehung ausbricht und auch mal guckt, was es da noch draußen so gibt. Dass es bei Schwulen sehr viel mehr verbreitet ist, so zu sehen.
Toleranz,
einfach zu akzeptieren, dass es auch Spaß macht, mal Sex mit anderen Leuten zu haben als mit dem Partner und dass das nicht dazu führen muss, dass die Partnerschaft da leidet, dass eine Partnerschaft sogar im Gegenteil ganz andere Dinge kennzeichnet und ausmacht und ganz andere, also da ist ein Vertrauensverhältnis und da ist vielleicht ein Alltag, weil man schon lange zusammenlebt. Das sind die Dinge, die einen zusammenhalten. Der Sex ist ja eigentlich sowieso eine flüchtige Sache. Das funktioniert die ersten Jahre und irgendwann hört das dann auch auf, weil Gewohnheit beim Sex ziemlich tödlich ist. Und das haben schwule Männer, glaube ich, drauf, dass sie da irgendwie sich den Spaß holen und das trennen. Und ich glaube, das möchten Heteros gerne auch so, können sie aber nicht. Und das ist mit den Comics dann eben auch noch auf so eine humorvolle Art verpackt, dass man da locker drüber lesen kann und drüber kichern kann. Und also ich war von Anfang an erst in den 80ern damals noch Geheimtipp unter Schwulen. Und dann ging das aber ganz schnell in die linke Studentenszene, wo es dann eben Heteros gelesen haben und endlich waren das mal nicht so diese schwulenfeindlichen Detlef-Witze, sondern da ist selbst ein Schwuler, der macht sich lustig über die Dinge und das war politisch korrekt. Man konnte damals drüber lachen.
Was mögen denn die Frauen an ihren Büchern?
Ich glaube gerade das, dass Ich glaube, Frauen wären gerne so drauf, aber Frauen haben so dieses Gen in sich, den Mann zu halten und damit er bloß nicht ausbricht und vielleicht eine andere kennenlernt oder so. Ich rede jetzt auch in Klischees.
Ja, ne? Ja.
So, da gibt es auch andere Frauen, da gibt es auch andere Schwule. Es gibt Schwule, die sind fürchterlich treu und sehr, sehr eifersüchtig. Das ist ja alles. Ne? Aber in meiner Welt, in meinen Comics, sind es dann schon eher so ein bisschen die... Konrad und Paul sind eben...
Das sind zwei Helden von Ihnen?
Ja, genau, das sind zwei Charaktere. Die sind schon sehr, sehr lange zusammen, schon seit Jahrzehnten. Der eine ist etwas zurückhaltender und der andere ist die Rampensau. Und daraus ergibt sich einfach ein schöner Konflikt.
Also bedienen Sie durchaus Sehnsüchte von Heteros?
Bestimmt, da bin ich mir sehr sicher, denn sonst könnte ich mir nicht erklären, warum so viele Heteros das lesen. Ich glaube, inzwischen lesen es sogar viel mehr Heteros als Schwule.
Ja. Sind Sie Enttabuisierer vom Beruf?
Das hat mich, also ich, das war nie auf meiner Agenda. Also ich habe mir gedacht,
Plan.
Kein Plan. Aber ich habe immer, ich habe über Jahrzehnte, ich mache das jetzt seit 35 Jahren, habe ich wohl ganz Anfang aus dem Bauch heraus Dinge gezeichnet, die man bis dahin nicht aussprach oder schon gar nicht, dass man darüber lachen konnte. Und von daher, es ist wahr. Ich habe also eine Geschichte macht für mich dann Reiz. Wenn da an Tabus ein bisschen gekratzt wird, dann macht das macht mir Spaß. Also Enttabuisierer, ich glaube Tabus, was sind heute auch noch Tabus? Da gibt es noch einige, aber es war nie mein Ansinn, Tabus jetzt zu brechen oder so. Sondern es ist immer so ein bisschen angekratzt, ne? So ein bisschen sich lustig machen über etwas, wo den Leuten der Atem stockt. Das finde ich eine sehr schöne Art des Humors.
Herr König, Sie sind 1960 geboren in einem kleinen westfälischen Ort, aufgewachsen, der hieß Werl-Westtönnen. Sie waren in der Hauptschule und dann haben Ihre Eltern Sie in eine Tischlerlehre gesteckt. Und Sie haben mal geschrieben, das war die schlimmste Zeit meines Lebens, diese Lehre.
Ja, wo ich da die Nerven und die Kraft und die Energie hergenommen habe, das zu überleben, weiß ich heute nicht mehr. Also heute konnte ich sowas nicht mehr. Aber das war nun mal damals so. Ich war auf dem Dorf und ich war 15. Ich kam aus Hauptschule habe ich auch nur. Also nur heutzutage ist Hauptschule sowas, wo man denkt, oh, das ist ja ganz schlimm. Aber damals war das ja völlig normal. Und ich musste irgendwas machen. Holz hat Zukunft. Also war ich dann plötzlich in dieser Tischlerei. Es war aber so ein großer Holzbetrieb mit 150 Leuten, die da an Maschinen eher arbeiteten.
Also nicht romantisch?
Überhaupt nicht romantisch. Und ich war auch denkbar ungeeignet für diesen Job. Also wenn ich heute einen Stuhl bauen sollte, da dürfte man sich nicht draufsetzen. Ich war einfach unglücklich. Ich wusste nicht, dass ich unglücklich bin. Also wenn das schlimmste Zeit des Lebens hört sich immer so dramatisch an. Aber ich habe auch mich schrecklich gelangweilt, weil ich stand wochenlang an irgendeiner Maschine und habe so kleine Klötze durchbohrt. Und das machte mich wahnsinnig. Ich war ja total unterfordert. Ich habe ein sehr kreatives Gehirn gehabt und ich wollte gefüttert werden. Und dann habe ich mir Geschichten ausgedacht. Ich habe mein eigenes Kino angerollt, um halt diese Stunden zu ertragen und ich glaube, dass das tatsächlich diese Langeweile ein großer Faktor war, dass ich überhaupt anfing, als Autor überhaupt zu arbeiten und mir Geschichten auszudenken und die dann auch zu schreiben oder zu zeichnen.
Also durch die Langeweile wurde eigentlich die Kreativität geboren.
Ich glaube,
das
hatte echt seinen Sinn, dass ich da gearbeitet habe, weil ich habe mich sehr, sehr, sehr gelangweilt.
Können Sie, Herr König, die ewige Frage nach dem Coming-out noch ertragen?
Also ich ertrage viel. Also was ist denn die Frage genau?
Ja, es heißt in Artikeln über Sie so schön alliterierend, Comiczeichen und Coming Out kamen parallel. War das so?
Ja. Ich habe 1979 bin ich aus diesem westfälischen Dorf mal kurz ausgebrochen und war in Frankfurt bei einer der ersten größeren schwulen Demos. Homolulu hieß das. Ich hatte vorher nie einen Schwulen gesehen, außer dem einsamen alten Mann, der in der Dorfkneipe immer saß und der uns Jungs immer hinterherging, wenn wir irgendwie pinkeln mussten. Also das war so mein erster Schwuler, den ich wahrgenommen habe. Natürlich sehr dramatisch, traurig. Und dann sah ich da plötzlich gut gelaunte Leute, die da irgendwie feierten. Das war ja eher eine Feier und eine Party. Und ich kam völlig verändert zurück. Das war, um im Religiösen zu sprechen, war es so ein Damaskus-Erlebnis für mich. Und da habe ich das mit dem Coming-out damals tatsächlich innerhalb weniger Tage durchgezogen. Ich war mir so sicher, dass das mein Weg ist, dass ich keine Lust hatte, da lange mit zu warten. Ich habe also in dieser Firma, in der ich ja gar noch gearbeitet habe, ich habe meine Eltern, ich habe meinen Freunden, ich habe das allen gesagt oder irgendwie vermittelt. Und Ja, das war, also heute denke ich auch, puh, wie hast du das geschafft?
Das war sehr mutig. Gehabt?
Das war wahrscheinlich mutig. Ja, sicher, wir reden jetzt von
1975.
Ja, in der 80. Ja. So. Mhm. Das war zu der Zeit sicherlich noch ein Schritt, der nicht vergleichbar ist mit heutigen, was wir heute wissen und was wir alles kennen. Aber es war, ich sage immer gerne, wenn man ein Pflaster so langsam abreißt, dann tut's weh. Ne? Aber wenn man einmal Ratsch macht, dann ist der Schmerz einmal kurz und heftig und dann ist er auch gewesen. Und so habe ich das damals gemacht.
Ein super Schlusswort für den ersten Teil der Zwischentöne, den wir jetzt abschließen. Vielleicht nach den Nachrichten reden wir weiter über Sie und über Ihre Arbeit. Eine Musik haben wir noch, die wir jetzt spielen. Das ist Musik aus Schweden von einem schwedischen Duo, Next Stop Horizon Wild Escape.
Genau, die habe ich in Düsseldorf durch Zufall live gesehen in einem ganz, ganz kleinen Club und fand die toll und habe mir die CD dann besorgt. Kennt man wahrscheinlich nicht, aber sollte man sie kennen. Ich finde, das ist richtig feine, gute Musik. Mit einem sehr attraktiven Sänger, mit einem sehr langen Bart.
Willkommen zurück zum zweiten Teil der Zwischentöne, heute mit Klaus Pilger am Mikrofon. Mein heutiger Gast ist Ralf König, der Comiczeichner, und sein nächster Musikwunsch kommt von Prince, Rock'n'Roll Love Affair.
He believed the voices coming from his stereo. He believed in rock and roll. She left her past and those lily white fences and headed out to Hollywood in search of a soul. But she had to pay the toll. Yes, she did. They were bound to find each other. He needed proof, she needed a brother. That's when stars collide. When there's space for what you want, if your heart is open wide.
Rock'n'Roll Love Affair von Prince aus dem Jahr 2012 hat sich Ralf König gewünscht, unser Gast heute bei den Zwischentönen. Herr König, waren Sie komisch als Kind, als junger Mann? Waren Sie ein Klassenclown?
Ja, das war ich. Ich war auch immer Klassensprecher, obwohl ich dazu nun gar keine Begabung hatte, aber einfach, weil ich immer witzig war und so. Aber ich war immer so ein Witzbold als Kind, ja. Das hat sich aber nachher gegeben. Also ich glaube nicht, dass ich heute ein sehr witziger Mensch bin. Also der Humor geht bei mir durch die linke Hand aufs Papier, aber jetzt nicht unbedingt so im Miteinander. Aber das kommt auf das Gegenüber an. Es gibt Freunde, da ist es so ein Ping-Pong-Spiel. Da bedauere ich manchmal, dass ich kein Aufnahmegerät in der Tasche habe, weil das sind wirklich wunderbare Dialoge. Also das geht schon. Es kommt drauf an, mit wem ich gerade zu tun habe.
Und die Dialoge speichern Sie dann im Kopf ab und die tauchen ja dann in Comics auf?
Allzu viel geht leider für immer verloren. Das ist so. Wenn ich das einmal vergesse, ist es auch weg. Aber ich mache mir schon auch Notizen und so. Ich habe mir irgendwann, gab eine Phase in meinem Leben, da habe ich alles, was irgendwie lustig war um mich rum, das habe ich mir gleich notiert. Was doof ist, weil auf einer Party zu sein und dann in den Nebenraum zu gehen und sich erstmal Stichworte zu machen, das hat mir dann auch nicht so gefallen.
Wir haben vor einer Woche telefoniert und dann erreichte ich Sie bei einem Spaziergang im Park und Sie haben mir erzählt, ich habe so eine Schreibblockade, ich soll eine Weihnachtsgeschichte schreiben. Und da war die Schreibblockade, da kam nichts.
Die ist auch immer noch.
Ich
sitze hier und bin ganz froh, dass ich für kurze Zeit mal in der Welt bin und mit jemandem rede, weil wenn ich so ein Problem habe, also wenn da etwas, das ist ja ein Auftrag auch, ne? Ich habe gedacht, na gut, also Robert sagte, Weihnachten verkauft sich noch gut und so, wie wär's denn mal mit so einem kleinen Bändchen, eine Weihnachtsgeschichte? Und seitdem, ich habe ja schon so viele Weihnachtsgeschichten gemacht im Laufe der Jahre, meistens für Zeitschriften und so. Ich habe eine vage Idee, aber am schlimmsten sind immer widersprüchliche Ideen. Also man hat zwei gute Ideen oder drei, die passen aber nicht zueinander. Und dann die man nicht gebrauchen kann, wirklich rauszuschmeißen, dieses Kill Your Darlings-Ding, das fällt mir manchmal sehr, sehr schwer.
Wie machen Sie das dann? Reden Sie dann mit anderen Leuten drüber oder entwickeln Sie das ganz alleine?
Das mache ich ganz alleine, weil die Meinung anderer Leute machen mich nur konfus. Jeder hat auch eine andere Meinung und mein Freund macht mich manchmal wahnsinnig. Wenn ich ihm dann erzähle, was für ein Problem ich da gerade wälze, dann kommt er mit Vorschlägen, die dann so aus der ganz anderen Ecke kommen, dass mich das noch eher nervös macht, dass da noch irgendwie ein anderer Gedanke dazu kommt. Von daher, nee, ich habe das über die Jahre immer selber im Bauch gefühlt, ob die Idee gut ist oder der Dialog oder der Witz und darauf verlasse ich mich auch weiter. Aber es nützt nicht. Wenn die Idee gerade nicht da ist, dann ist sie nicht da und dann muss ich halt eben wie in dieser Situation da durch den Park laufen und oder durch die Stadt laufen und meinen Gedanken hinterhergehen. So ist es halt. Das wird jeder Autor wahrscheinlich so unterstreichen. Ich glaube nicht, dass es viele Autoren gibt, denen das immer so aufs Papier fluppt.
Also immer mit Druck arbeiten, das ist das.
Macht mir keinen Spaß. Ich würde gerade auch jetzt oder so, ich habe zwar Zeit bis nächstes Jahr Weihnachten, das heißt, ich muss im Sommer irgendwann abgeben. Also Zeit ist da, aber leider ist es ja nun auch so, dass ich das nächste Buch dann auch schon wieder denken muss. Man lebt ja von den Vorschüssen inzwischen, das ist auch schwierig. Und da hätte ich gerne manchmal den Druck raus.
Aber Sie sind ein Bestseller-Autor. So einen großen Verkauf über die Jahre, dann denkt man gar nicht, dass der Druck noch so groß ist.
Meine Jahre waren die 90er, da darf man sich nicht täuschen. Und die sind ja nur schon eine Weile her. Es ist leider so, die Menschen kaufen heute nicht mehr so viele Bücher, wie sie mal gekauft haben. Das sieht man schon auf der Straße. Alle hängen mit der Nase am Smartphone und sind umsonst unterhalten. Oft schlecht, manchmal aber auch gut. Also ich glaube, diese Umsonst-Unterhaltungskultur, die macht allen Buchautoren gerade große Sorgen und auch den Verlagen. Es gibt zwar immer noch jede Menge Bücher, aber die Auflagen sind kleiner. Und das ist auch bei mir so. Also ich bin auch ein Kind meiner Zeit so. Ich kratze mich am Kopf und denke, was soll ich denn machen, was die Leute so richtig nochmal bockt oder so. Ich versuche ja schon. Ich habe ein Science-Fiction gezeichnet jetzt und ich habe diese Porn-Story gezeichnet. Und aber trotzdem wird man diesen Erfolg, den ich hatte in den 90ern, das ist fast nicht wiederholbar. Da habe ich auch zu einer Zeit etwas gemacht, was kein anderer so gemacht hat. Und das hat es halt ein großes Glück, so etwas zu finden oder so eine Rolle mal gespielt zu haben. Aber ich verlasse mich nicht drauf, dass das so weitergeht.
Also heute sagt man das schon zu Alleinstellungsmerkmal. Das hatten Sie damals in der Tat.
Ja.
Ich gehe noch mal ganz weit zurück an Ihre Anfänge. Es gibt nämlich jetzt drei sehr aufwendige, gebundene Bücher im Verlag Männerschwarm. Die heißen Der junge König und die zeigen ihre Werke von 1980 bis 1990. Und mit der Veröffentlichung haben Sie, glaube ich, etwas gerungen. Warum? Weil Ihnen die frühen Zeichnungen nicht mehr gefallen oder peinlich sind?
Ja, peinlich nicht, weil es war halt damals so und damals war es ja auch gut und so. Aber ich mache das seit 35 Jahren und natürlich sind die Anfänge da holprig und man versteht auch manchmal den Witz nicht mehr, weil das halt aus den Anfang der 80er Jahre Zusammenhang da irgendwie ist. Also ich war sogar dagegen, diese Bücher dann nochmal so in der Form auch mit Hardcover und so rauszubringen, aber der Verlag meinte halt, das sind Klassiker, das werden viele, die das damals toll fanden, heute auch gerne wiederentdecken und dann haben wir es halt gemacht. Aber wenn es darum geht, jemandem ein Buch von mir in die Hand zu drücken, so als Geschenk, als Mitbringsel oder so, dann sind das selten diese alten Sachen, die stapeln sich bei mir, weil ich denke, das hat fast schon ein anderer gemacht. Also wenn ich mir das angucke, das ist so lange her. Ich verstehe auch im Nachhinein überhaupt nicht, was was diesen Erfolg damals ausgemacht hat. Das war das Thema und diese Hemmungslosigkeit wahrscheinlich, mit der ich da rangegangen bin. Aber die Zeichnungen und die Dialoge, die Schrift auch, die kann man ja fast nicht lesen. Ich selber kann es fast nicht mehr lesen, weil es so klein ist und so krackelig und so. Also ich habe ein bisschen Probleme mit den alten Sachen.
Ja, aber jeder hat einen Anfang und es gibt eine Entwicklung.
Die klar, kann man dann auch sehen. Ich bin auch dankbar für die alten Sachen, aber es ist halt heute nicht mehr das, wie ich es heute machen würde.
Ralf König, Sie haben sich mit 19 oder 20 an der berühmten Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf beworben. Freie Kunst. Woher hatten Sie denn den Mut dazu oder wer hat Sie ermutigt? Das war immerhin die Akademie, wo Joseph Beuys lehrte.
Ich hatte nie Mut, ich hatte aber ganz viel Naivität.
Das ist der Trick.
Mir hat irgendjemand gesagt, man könnte auch ohne Abi in Düsseldorf Kunst studieren. Und das hat Joseph Beuys damals durchgesetzt wohl. Und ich war immer schlecht in den mathematischen Fächern. Deswegen wäre ich nie an Studieren gekommen, wenn das nicht möglich gewesen wäre. Und ich wollte das machen. Ich war inzwischen in Dortmund an einer Berufsaufbauschule. Ich wollte das Abi irgendwie nachmachen oder die mittlere Reife nachmachen nach meinem Hauptschuldings und der Schreinergeschichte. Und da sagte mir jemand, in Düsseldorf kann man Kunst studieren, ohne dass man das Abi braucht. Und da habe ich mich sofort beworben mit meinen Comics, die ich ja damals schon gemacht habe.
Und es hat geklappt.
Es hat geklappt, weil das so ungewöhnlich war. Also die kriegen ja so viele Bewerbungsmappen, die Professoren, die das auswählen sollen, da muss man auffallen. Wenn man nicht sofort mit irgendwas auffällt, dann hat man schon verloren. Und die schlugen diese Mappe auf und sahen da diese Zeichnungen, diese Nasen, sahen da irgendwie, ja, der Junge kann irgendwie zeichnen, so machen wir, versuchen wir es mal. Und dann bin ich bei der ersten Bewerbung schon angenommen worden. Ich habe mich damals sehr gefreut, aber das Glück, das bedeutet hat, dort angenommen zu sein, das habe ich erst auch später erfahren. Und ich war da auch nicht wirklich richtig an der richtigen Stelle. Also die Kunst hat mich damals leider noch nicht so interessiert. Ich war nur dankbar, ich bekam BAföG und ich konnte meine Comics zeichnen, allerdings heimlich zu Hause, weil die mir da in der Akademie schnell verboten wurden. Also ich musste irgendwas anderes machen. Ja.
Also das war nicht ganz so liberal, wie man sich das vorstellt.
Naja, ich kann das schon verstehen. Also erstens verbieten die den Studenten, die meinen, was zu können, sowieso erstmal das, was sie zu können meinen. Das ist ja auch, macht ja auch Sinn, weil man neue Wege gehen soll und so. Und in meinem Fall, ich habe ja nun die Comics nicht neu erfunden. Da waren ja diese Knollennasen und so, das hat man ja alles irgendwo schon mal gesehen. Und natürlich wollten die, dass ich avantgardemäßig irgendwie neue Wege gehe. Aber ich war so verliebt in den Humor und ich hatte damals Claire Bretéchet entdeckt, die große französische Zeichnerin, Comiczeichnerin.
Die Frustrierten hieß deren Reihe.
Und das hat mich so fasziniert. Das war nach Crumb mein großes Aha-Erlebnis. Nach Robert Crumb, Fritz the Cat, habe ich ja gerade mal
Underground erwähnt. Comic aus
genau,
USA.
Und da kam dann plötzlich diese Französin, die aus dem ganz normalen, profanen Alltag so etwas Lustiges machte, dass ich sagte, das will ich auch machen, und zwar für Schwule. Ich ahnte ja auch nicht, dass ich damit mal auch berühmt werde. Ne? So. Und Claire Bretéchet hat damals auch, also hat gemault, dass mein Humor doch sehr ihrem ähnelt. Da hat sie sich mal beschwert und ich glaube, sie mag mich nicht. Und das ist betrüblich, weil ich immer sie hoch gelobt habe, immer, und tue ich auch heute noch. Sie ist großartig. Ich kann mich beömmelt über diese Zeichnungen. Aber es ist ein bisschen schade, wenn das Idol einen nicht so mag, weil ich glaube, ich bin längst andere Wege gegangen als sie.
Und sie hat auch nicht solche Nasen
gezeichnet. Und sie hat auch nicht, ja gut, also es hat diese gleiche Frustration, die Leute sitzen da und haben halt ihre Alltagsprobleme. Das ist natürlich ähnlich, aber ich glaube, ich bin da sowohl mit dem Thema als auch mit der Art des Geschichtenerzählens längst andere Wege gegangen.
Haben Sie in Düsseldorf einen Abschluss gemacht oder sind Sie irgendwann gegangen?
Ich habe einen Abschluss gemacht. Ich habe da irgendwie so ein Diplom in die Hand gekriegt, was ich leider nicht mal mehr in der Schublade habe. Als ich mal umzog, habe ich das gar nicht mehr gefunden. Ich habe das zu Ende gemacht, doch schon. Und ich habe auch eine tolle Zeit gehabt. Ich hatte super Kollegen da aus aller Welt. Ich hatte nie so einen internationalen Freundeskreis wie damals. Also da war eine Koreanerin und ein Russe und keine Ahnung, aus allen Ecken. Mit keinem habe ich heute noch Kontakt, aber es war damals eine super Erfahrung.
Ich würde auch mal behaupten, irgendwas haben Sie da auch gelernt. Hat das Ihre Zeichnung, Ihre Arbeit dann doch vielleicht beeinflusst?
Nee, also das glaube ich nicht. Ich hab zwar immer was mit Geschichten erzählen gemacht. Ich habe Bühnenbilder gemacht. Ich habe Kostümentwürfe gemacht. Ich habe mit Fotos versucht, Geschichten zu erzählen. Also mein Streben war immer, ich sehe mich mehr als Autor als als Zeichner. Also die Zeichner sind so ein bisschen Mittel zum Zweck. Ich habe Geschichten im Kopf und Dialoge und die sollen raus. Und das war damals in der Kunstakademie auch so. Ich habe halt irgendwie gedacht, ich mache jetzt ein Bühnenbild, um die und die Geschichte zu erzählen. Ich habe sie zwar nicht erzählt, aber ich habe die Kunst drumherum gemacht und somit habe ich mich da durchlaviert.
Eine Musik, die Sie sich wünschen, kommt von Patti Smith. Haben Sie zu der ein besonderes Verhältnis?
Ja, also damals, als ich mein Coming Out hatte, war Horses, die erste große LP damals von Patti Smith, in der schwulen Szene oder jedenfalls in dem schwulen Zentrum in Dortmund, total angesagt. Die lief hoch und runter. Damals hörten die Schwulen noch gute Musik, sage ich mal.
Heute nicht.
Ach, ich finde diesen langweiligen, monotonen Bufter-Bufter, also egal. Ich war sogar
das ist eine Alterssache.
Bitte?
Das ist eine Alterssache.
Nee, das ist gar nicht. Das war damals, also das hat sich irgendwann in den 80ern verändert. Da kamen dann diese Techno-Sachen und Techno-Pop und so. Da konnte ich nicht folgen. Ich bin immer eher fürs Handgemachte. Ich will eine richtige E-Gitarre und nicht einen Computer. Und Patti Smith war damals, ist hoch und runter gelaufen und die, muss ich sagen, hat mich im Leben immer so ein bisschen begleitet. Also ich weiß, dass ich schwierige Zeit hatte im Leben. Da ist ein Freund von mir damals an AIDS gestorben, in der Zeit, als so viele Leute an AIDS starben. Und da weiß ich, dass ein Patti Smith-Konzert, da hatte sie gerade so eine Art Comeback. Und sie hatte ja selber Schicksalsschläge. Sie hat ihren Mann verloren und ihren Bruder verloren und eine ihrer Bandmitglieder verloren. Und danach ging sie wieder auf die Bühne und hat Gone Again, die Tour, das war im E-Werk hier in Köln. Ich bin dort alleine hingegangen, weil niemand mitkam. Keiner kannte noch irgendwie Patti Smith und ich dachte, da gehe ich hin. Und das war ein unvergesslicher Abend für mich, weil die kam auf die Bühne und hat diese alten Kracher gespielt und ich konnte mal loslassen. Also diese Trauer, die ich da hatte um diesen sterbenden Freund, die brach sich Bahn. Keiner guckte auf mich, alle guckten auf die Bühne und ich stand da mittendrin und heulte 2 Stunden lang und es hat so gut getan und das werde ich nie vergessen. Deswegen ist Patti Smith eine ganz, ganz große Nummer für mich.
Und hier ist ihr Titel Gone Again. Musik von Patti Smith in den Zwischentönen heute mit Ralf König, dem Comiczeichner. Herr König, ab wann konnten Sie denn vom Comicschreiben leben?
Mit dem bewegten Mann. Das war 1987. Vorher hatte ich nur in schwulen Kleinverlagen veröffentlicht. Da war die Auflage natürlich nicht so groß, weil die Bücher auch nicht so verbreitet waren. Ich war damals sehr eifersüchtig auf Walter Mörs zum Beispiel oder Franziska Becker. Also es gab so Comiczeichner, die waren in allen Läden. So, ich war immer nur in den 4 schwulen Buchläden, die es damals im Land gab.
Und dann kam Rowohlt.
Und dann kam Rowohlt. Beziehungsweise ich habe mich nach diesem Kunststudium in Düsseldorf, muss ich ja sehen, dass ich von irgendwas lebe und habe einfach mal gedacht, ich bewerbe mich mal bei größeren Verlagen, mal gucken. Und dann habe ich mich bei Rotbuch damals beworben und bei Volksverlag. Und auch Rowohlt. An Rowohlt habe ich eigentlich am wenigsten geglaubt. So, die anderen haben alle abgesagt, die fanden das irgendwie zu speziell. Und aber bei Rowohlt saß halt mein Lektor damals, Jürgen Vollbeding. Und der fand das großartig. Der machte gerade so eine Serie, Roh-Roh-Mann hieß das. Da ging es um diese damaligen Männer-Problemchen, soft sein und den Macho nicht so spielen lassen und anders mit den Frauen umgehen, wie das diese Themen damals so waren. Und der fand, dass das prima in seine Reihe passt. Und dann hat er mich beauftragt, eine lange Geschichte zu zeichnen. Ich habe bis dahin nur so kurze Sachen gemacht, so 2 Seiten oder 3, und dann war die Pointe und fertig. Und,
also jetzt kam ein Comic-Roman, eine Graphic Novel, wie man heute sagt.
Genau, ja. Und da wird auch heute interessanterweise gesagt, das war mir natürlich nicht klar, dass ich der Erste war, der eine deutsche Graphic Novel gezeichnet hat mit dem bewegten Mann, weil ich mich so gar nicht um diese Seitenzahlen scherte. Das ist ein ganz profaner Grund. Die Comics haben zu dieser Zeit 48 Seiten gehabt oder 63 oder so. Aus irgendwelchen Gründen war das das Maß. Und ich habe einfach drauf losgezeichnet. Es wurden dann 120 Seiten oder so oder 130. Und heute wird gesagt, das war die erste Graphic Novel. Das lasse ich mir gerne gefallen, aber ich wusste es natürlich nicht.
Der bewegte Mann, da geht es ja unter anderem um einen Hetero, der in die Schwulenszene gerät. Das ist eine der Hauptfiguren. War das denn eigentlich damals für manche ihrer schwulen Leser sowas wie Anbiederung an Heteropublikum, Verrat?
Gab's das? Ach ja, da gab es immer mal solche Nörgler, die meinten, jetzt mach dafür Heteros oder so. Also das hat mich aber nie gestört, weil das auch nicht stimmte. Also das entbehrt für mich jeder. Also ich bin ein schwuler Mann, ich habe meine schwule Sicht auf die Dinge. Deswegen, selbst wenn ich jetzt wie ein Buch wie Porn Story mache, es ist natürlich die Sicht eines Schwulen auf das Ganze. Und von daher habe ich da kein Problem mit.
Jetzt kommt das Thema, wo Sie mir schon vorher gesagt haben, da werde ich immer ganz schlecht gelaunt. Ich mache es ganz kurz, aber ich muss Sie danach fragen, weil das gehört auch zu Ihrem Leben, zu Ihrem Erfolg, Ralf König. 1994 kam die Verfilmung dieses bewegten Manns. Sönke Wortmann hat den Film gemacht. Der hatte 6,5 Millionen Zuschauer in Deutschland. Immer noch einer der erfolgreichsten deutschen Filme. Ein Welterfolg, lief in 50 Ländern. Und Sie waren unzufrieden.
Weil die Knollennase fehlte wahrscheinlich, sage ich mal so. Also der Humor musste übersetzt werden. Und na gut, ich hätte mir den Film so ein bisschen frecher gewünscht. Es sollte allen gefallen und hat auch fast allen gefallen, außer mir. Und ich bin dem Film sehr, sehr dankbar. Das ist ja gar keine Frage. Das hat ja nochmal so meine Karriere gepusht. Das Buch verkaufte sich nochmal wie neu, das ist ja klar.
Ja.
Und doch, ich bin, glaube ich, auf meine Art Perfektionist. Und sobald andere Leute kommen und irgendwas mit meinen Sachen machen, ist das schon nicht mehr in meinem Sinne. Und da habe ich dann oft Bauchschmerzen. Das ist ja nicht nur beim bewegten Mann so gewesen.
Ich glaube, Sie sind da etwas zu streng, etwas zu puristisch, weil immerhin wurden da Millionen Menschen erstmals in ihrem Leben mit schwulen Befindlichkeiten in Kontakt gebracht auf der großen Kinoleinwand. Das war was Besonderes.
Ja, das ist mir klar. Wie gesagt, die Bedeutung dessen, das ist mir klar. Aber ich denke, das wäre aber auch passiert, wenn der Film sich ein bisschen mehr gewagt hätte. Ich sage mal ein Beispiel. Es gibt ja eine Szene, da ist der Axel und der Norbert in meinem Comic, also Til Schweiger und Joachim Krull, liegen aus irgendwelchen Gründen am Ende der Geschichte zusammen im Bett. Er ist hetero, also Til Schweiger hetero und Joachim Krull ist der Schwule. Und in meinem Comic gibt es diese Szene ja auch. Aber da geht der Norbert einfach mal unter die Bettdecke und versucht, dem Hetero einen zu blasen. Im Film ist das aber so, die sitzen da beide nebeneinander und der Joachim Krull gibt dem Til Schweiger so ganz verschüchtert einen Kuss auf die Schulter. Und diesen Kuss fand ich so peinlich. Das war so, also da fand ich Blasen wesentlich unpeinlicher als so einen verschüchterten, komischen, verklemmten Kuss, der sehr 80er ist im Nachhinein, also sehr 90er. Aber irgendwie, das waren so die Szenen, wo ich dachte, nein, das habe ich nicht gemeint.
Ne? Sie sind halt das Krassere gewöhnt, der normale Konsument. Nicht für den war das schon was Besonderes. Also das kommt immer auf die Sicht weiter an.
Dann bin ich auch nur mit Leuten umgeben, die das Krassere gewöhnt waren. Also ich habe aber Sie verstehen, was ich meine.
Ja.
Ich habe da was gemacht und jemand kommt und macht was anderes draus. Und das ist bis im Detail, wenn der Film im Fernsehen läuft und ich zappe da zufällig rein oder so. Aber jeder Satz, das sind zwar meine Texte, dankbarerweise. Ich habe danach auch leider Erfahrungen machen müssen, dass da meine Dialoge einfach rausgeschnitten werden, also rausgekürzt werden und durch andere ersetzt und so.
In anderen Filmen?
Nee, die sind aber nicht entstanden, das habe ich da nicht mitgemacht. Aber es gibt so Drehbuchvergewaltigungen, da möchte ich jetzt gar nicht mit anfangen, da werde ich wirklich schlecht gelaunt. Aber es ist, wenn ich den bewegten Mann sehe oder auch Kondom des Grauens und Lysistrata und was danach noch passierte an Verfilmungen, ich habe fast zu jedem Satz eine andere Vorstellung gab, weil es muss anders gesprochen werden oder hat einen anderen Unterton oder irgendwas stört mich immer. Deswegen sind diese Filme für mich so ein bisschen, die habe ich zwar im Regal, aber ich gucke mir das nie an.
So richtig abendfüllende Kino-Zeichentrickfilme wie Werner von Brösel und so, die gab es ja, glaube ich, nie von Ihnen. Warum eigentlich?
Leider, weil ja, es kam niemand auf mich zu, der sich das getraut hätte. Ich glaube, ich bin bei allem Erfolg nie so wirklich so ein Mainstream-Autor gewesen, den Produzenten aber gerne hätten, wenn sie was verfilmen. Also wen spreche ich an? Also erstmal oberflächlicherweise gesagt, sind es Schwule und sind es Atheisten? Ich habe ja später dann so ein bisschen auch mit der Religionskritik angefangen. Dass es da ein großes Publikum gibt, das außer dieser Gruppe das auch liest oder so, das kommt bei Produzenten vielleicht nicht an und die denken sich, jetzt machen wir einen Trickfilm, das ist ja immer noch recht aufwendig und dauert lange und ist vielleicht auch teuer. Und dann gehen da nur ein paar Schwule rein, das trauen die sich nicht. Und deswegen ist es vielleicht, das ist so meine Theorie, aber so richtig passiert ist es halt eben nicht. Es gibt so kleine Versuche von Leuten, die so selber Trickfilme machen, da habe ich auch einen auf meiner Facebook-Seite.
Es hat ja auch mal jemand einen Film über sie gemacht, nämlich der berühmte Regisseur Rosa von Braunheim. Zu ihrem 50. Geburtstag gab es eine große Filmdokumentation. Und über die haben sie ja mal gesagt, wie der mich da zeigt, das ist mir zu drastisch. Die Auswahl der Comics, die war mir zu derb.
Rosa von Braunheim ist 20 Jahre älter als ich. Da merkt man irgendwie, dass er noch einen ganz anderen Kampf gekämpft hat. Und auch noch immer kämpft. Also Rosa von Braunheim ging immer sehr, sehr auf Provokation. Bin ich auch oft, aber er ist immer so. Und der Interessierte, erstmal hat er die Comics gar nicht gekannt. Also das war, glaube ich, ein Auftrag von Arte oder so. Es ist schon mal schwierig, wenn ein Dokumentarfilmer kommt und sagt, ich will einen Film über dich drehen und gar nicht weiß, was ich genau mache, so, weil er keine Comics liest. Und dann hat er sich eine Lesung von mir angesehen. Da lese ich das ja vor mit den Bildern auf der Leinwand. Und das fand er dann ganz grandios. Und dann haben wir dann Zugang zueinander gefunden. Ich hatte sehr viel Respekt vor Rosa von Braunheim, weil er eben ein Vorreiter ist und mich in meinem Coming Out damals sehr, ich hatte ein Buch von ihm durch Zufall in die Hand gekriegt, das mich damals, das war die Bibel für mich. Von daher war ich da auch ein bisschen nervös. Ich war schon oft im Fernsehen so, aber da war ich immer lockerer als in diesem Kinofilm, weil ich immer Angst hatte, dass Rosa von Braunheim irgendwas macht, wo ich am Ende gar nicht mit einverstanden sein könnte. Ah. Also war auch so ein bisschen zu viel Respekt.
Also aber Ehrfurcht.
Ja.
Ist das mit Rosa von Braunheim nicht so wie bei Alice Schwarzer, die viel in ihrer Provokation als Feministin auf die Nerven geht, aber ohne deren Arbeit und Aktionen die Frauen, beziehungsweise bei Braunheim die Männer, nicht annähernd so gut daständen heute?
Ich glaube, dass man solche Leute braucht, die einfach über die Grenze gehen und den Leuten auch auf den Nerv gehen. Das ist einfach der Gang der Dinge. Vielleicht habe ich das auch eine Weile gemacht. Ich meine, ich habe die 90er Jahre, da gab es noch kein Internet. Ne? So, und da gab es noch niemanden, der sagte, das sind da ganz schreckliche, perverse, doofe Comics, die der König da macht. Das kam mir fast nie zu Ohren. Heute würde ich das mal anders sehen. Ich denke mal, ich mache das nie, aber wenn ich unter meinen Büchern mal googeln würde oder unter meinem Namen, würde ich da wahrscheinlich auch, wie alle anderen, die in der Öffentlichkeit stehen, Dinge lesen, die ich nicht lesen will. Deswegen lasse ich es lieber. Aber natürlich gibt es Vorreiter. Es gibt es Leute, die irgendwas aussprechen, was vorher noch nie einer ausgesprochen hat. Ob aus Mut oder aus Naivität, wie vielleicht in meinem Fall, würde ich mal dahingestellt lassen. Aber wichtig ist das.
Es gibt ein Zitat von Ihnen, das hat mich beeindruckt. Es fehlt nach wie vor an gelassen männlichen schwulen Vorbildern. Wären Sie nicht eins?
Ich hoffe, dass ich da eins wäre, aber tatsächlich, das ist eine Sache der Medien. Das ist ja nicht eine Sache, dass es keine guten Vorbilder gäbe, sondern in den Medien wird halt oft diese schrille Person, diese Schrille am Schwulsein betont. Und das muss ich sagen, in meinem ganzen großen Bekannten- und Freundeskreis gibt es kaum jemand, der sich so aufführt, wie man das manchmal, wenn man den Fernseher anmacht oder so. Es hat ein bisschen nachgelassen. Es ist auch so ein bisschen, ist es jetzt Trend, nach Brokeback Mountain Schwule eben auch einfach nur Männer sein zu lassen und nicht immer als Tunden zu inszenieren. Aber ich habe mich da immer ein bisschen drüber aufgeregt. Ich wollte mal das ganz normale, profane, langweilige, dass wir auch Schwule sind. Und es sind ja nicht immer nur Tunden oder mit Hüftschwung und Tai-Ti-Tai oder so. Das hat mich immer sehr, sehr wütend gemacht.
Können 20-jährige Schwule etwas mit den Comics des Mit-50ers Ralf König anfangen?
Das müssen Sie die 20-jährigen Schwulen
fragen.
Kennen
Sie keine?
Tatsächlich nicht, nein. Also ich bin nicht mehr so der Ausgeher. Und wenn ich in Köln ausgehe, dann würde ich nicht in Kneipen gehen, wo die 20-Jährigen rumstehen. Da käme ich mir schon mit 56 ein bisschen komisch vor. Es ist einfach ein Generationending. Das ist leider so, muss ich sagen. Aber man gilt was in seiner eigenen Generation und noch vielleicht ein bisschen, wenn man Glück hat, in der nächsten. Aber dann hört das auf. Ich bekomme zwar auch heute noch manchmal Post von sehr viel Jüngeren, die da irgendwie einen Comic gelesen haben und das toll fanden. Das gibt's noch, aber ich glaube, diesen breiten Effekt, das wäre auch anmaßend. Ich würde auch nie versuchen, da diese Sprache zu treffen oder deren Interessen zu treffen, weil ich davon echt keine Ahnung habe. Ich habe jetzt ein Buch gerade fertig gemacht, da geht es ums Älterwerden. Das ist eher mein Thema und ich hoffe, dass ich damit alle Leser, die damals in den 80ern und 90ern mit meinen Sachen anfingen, die gut zu finden, dass sie dann auch zugreifen, denn die müssen ja dann alle in meinem Alter sein und haben da sicherlich ihre Momente, wo sie vielleicht das eine oder andere wiederentdecken.
Also das Publikum altert mit seinem Autor, genau wie das bei den Musikern ist. Ne? Die Fans altern mit den Musikern.
Ja, und meine Figuren habe ich mir das Ziel gesetzt, sollen auch mit mir altern und mit meinem Publikum. Das finde ich nur, ist eine Herausforderung. Also es ist eine Konrad-und-Paul-Geschichte, die ich jetzt gezeichnet habe. Kommt im nächsten Frühsommer raus und da geht es ums Älterwerden. Und Paul, gerade diese Rampensau, der immer diese so in Lederkneipen und niemanden stehen ließ, den er geil fand und so. Also gerade der muss jetzt entdecken, das geht nicht mehr so wie damals. Das ist auch das ist ein zweites Coming Out, das muss ich mal so sagen. Älter werden ist kein einfaches Thema.
Und der Konrad ist der feingeistige Musiklehrer.
Der geht da gelassen damit um.
Der auch eher der Treuere ist. Und das sind die beiden Gegensätze, diesen Figuren. Sind das die Gegensätze, die in ihnen toben?
Ja. Also ich... Diese Musikauswahl ist ja jetzt schon ein paar Tage her, die wir heute hören. Heute würde ich wahrscheinlich Bach und Beethoven wählen. Es gibt da irgendwie so ein paar Tage im Herbst, da schlägt mein Gemüt sich um und dann habe ich keine Lust auf Rock'n'Roll, sondern dann muss es dann, keine Ahnung, die Klaviersonate von Brahms sein oder so. Das ganz seltsam. Ich wundere mich da selber. Genauso geht es im Frühjahr dann wieder um. Also ich habe so eine Winter- und eine Sommerseite und das spiegelt sich viel in diesen Charakteren Konrad und Paul wieder.
Dann spielen wir jetzt mal nochmal Musik von der Sommerseite, die Sie sich gewünscht haben. Französischen Indie-Pop von The Do. On My Shoulders heißt der Titel. On My Shoulders von The Do, heute in den Zwischentönen. Mein Gast heute ist Ralf König, der Comiczeichner und Comicautor. Große Comic-Koryphäen, die preisen ja ihr Buch Super Paradise von 1999 als ihr Bestes an. Wieder eine Konrad-und-Paul-Geschichte, lustig zwar, aber auch traurig, weil tragisch. Es gibt einen AIDS-Toten und später wird Paul auch mit HIV infiziert. Wie schwierig war es für Sie, dieses Buch zu machen?
Das war ziemlich schwierig, aber es war auch eine Befreiung, weil ich habe ja gerade erwähnt in diesem Patti Smith-Zusammenhang, dass ein Freund von mir damals an AIDS gestorben war. Und da war ich also sehr nah dran an diesem Sterbeprozess, weil ich ihn da besucht habe und im Krankenhaus und bla bla. Muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Ja. Jedenfalls habe ich, nachdem er dann gestorben war, irgendwie musste ich dieses Thema anpacken. Ich hatte mich das vorher nicht getraut, weil ich dachte, ich mache lustige Sachen. Und plötzlich merkte ich, es ist das schwule Leben, gerade in dieser Zeit damals, ist eben nicht nur lustig. Aber wie kriege ich das in meine Geschichten rein, mit diesen Knollennasen? Ne, so. Und auch so, dass die Leute das verstehen und sich nicht vergackeiert fühlen in ihrer Betroffenheit oder so. Und nach dieser Erfahrung, dass ein Freund von mir gestorben war, war ich mir plötzlich ganz sicher, dass das geht. Da muss ich gar nicht so drüber nachdenken. Ich hatte allerdings vorher ein Buch auf dem Tisch, da ging es um Paul im Urlaub. Paul ist auf Mykonos und lässt es sich da gut gehen und hat da seine Sexabenteuer. Das hatte ich auf dem Tisch und ich hatte halt dieses Buch zum Thema HIV auf dem Tisch. Und da habe ich irgendwann gemerkt, das sind keine getrennten Bücher. Das muss in ein Buch. Also der Spaß muss rein und die Trauer muss rein, weil das nun mal im Leben so ist. Dann habe ich mich entschlossen, dieses Buch, also diese beiden Ideen zusammenzufügen. Und dann ist Super Paradise daraus geworden. Und da ist mir was gelungen, muss ich sagen, was ich später nicht mehr so erreicht habe. Nämlich tatsächlich, dass ich über Seiten Dialoge habe, die eigentlich gar nicht witzig sind, die betroffen machen, die auch traurig machen. Und trotzdem ist das Buch letztlich komisch. Das ist ein sehr seltener Fall. Also ich finde so Tragikomik sowieso den schönsten Humor, weil das ist dann nicht albern, sondern es hat immer auch eine Tiefe im Leben. Und das ist mir mit Super Paradise vielleicht gelungen. Also ich würde auch sagen, wenn man mich fragt, welches Buch denn mein wichtigstes ist, dann würde ich sagen das, ja.
1999, da gab es auch wieder Konrad und Paul, die gibt es immer noch, auch deren Altwerden wird beschrieben im nächsten, noch kommenden Buch. Ja, sie haben jetzt also viele Jahre mit ihren Helden gelebt, sind mit ihnen älter geworden. Wie eng sind sie verbunden mit Konrad und Paul bis in den Tod?
Also sterben lasse ich sie jetzt noch nicht in dem Buch, das da noch kommt, aber sie sind dann, also ich habe das Buch so in verschiedenen Kapiteln und sie werden in jedem Kapitel ein bisschen älter sein und ganz am Schluss mache ich aber einen Sprung, da geht es von 60 oder so zu, weiß ich nicht, 80 und dann sind sie in so einem schwulen Pflegeheim, was ja auch komisches Potenzial hat. Und Paul handelt da mit Viagra-Pillen und so. Also er ist immer noch irgendwie so drauf, aber man merkt, er macht sich auch ein bisschen was vor. Ich glaube, also im Moment denke ich, das war das letzte Konrad und Paul-Buch, das ich gemacht habe. Aber das würde ich so ganz in Zement nicht gießen, weil da kann immer noch eine Idee kommen. Dann habe ich auch keine Hemmung, wieder zurückzugehen. Und vielleicht, wenn ich eine Geschichte habe, die dann einfach wieder in jüngeren Jahren wieder agieren zu lassen. Das kommt einfach auf die Idee an. Als Autor ist man ja, hat man ja diese Freiheit, Gott zu spielen und man kann Zeitsprünge hin und her und zurück und so. Deswegen ist es so.
Haben Sie denn Menschen, Sie haben das eben von Rosa von Braunheim und Ihnen erzählt, haben Sie denn Menschen zu einem besseren Coming-out verholfen mit Ihren Werken?
Das bekomme ich oft gesagt, ja. Was heißt zu einem besseren, also jedenfalls zu einem Coming-out überhaupt, weil diese Comics offenbar bei vielen Leuten das erste war, wo sie merkten, na, das ist ja witzig und da bin ich ja auch irgendwie mit drin. Und also ich bekomme heute noch Post von Leuten, die damals ihr Coming-out mit meinen Comics hatten und die mich da sehr über den grünen Klee loben, dass ich das gemacht habe.
Ja. Sie sind ein mutiger Mann, Sie trauen sich Tabus zu brechen und haben auch keine Angst vor der Drastik, machen religionskritische Bücher. Ich glaube, das ging nie ganz ohne Anfeindungen.
Ich habe gerade gesagt, Internet gab es zu meinen Anfängen noch nicht. Deswegen habe ich auch Shitstorms nicht kennengelernt, die ich wahrscheinlich auch geerntet hätte, wenn es das schon gegeben hätte. Aber als ich für die FAZ die Serie Prototyp gemacht habe, da geht es um Adam und Eva eigentlich. Schlange im Baum, Gott im Himmel, Adam am Baum, ne, so und Apfel und so. Da habe ich, das waren ja nur 10 Folgen in der FAZ. Später habe ich ein ganzes Buch draus gemacht. Aber da rappelte richtig die Kiste. Also da hagelte es E-Mails an die Redaktion, das Buch Genesis sei den Juden und den Christen heilig, das dürfe man nicht so
veralbern.
Ja, veralbern. Es gab wütende Abo-Kündigungen sogar und da war ich doch sehr, auch die Redaktion, wir waren alle sehr erstaunt, wie empfindlich das Thema Religion inzwischen geworden ist, dass man diese Geschichte von der Frucht der Erkenntnis, wo der Adam in den Apfel beißt, dass man das so in unseren Breitengraden so ernst nimmt, dass man sein Abo für eine Zeitung kündigt, das hat uns alle doch sehr überrascht.
In dem Buch hat in der Tat Adam dem Apfel gepflückt und nicht Eva.
Stimmt, ich habe das alles so noch frei nach Laune einfach neu interpretiert. Meine Pointe war ja vor allen Dingen, das hat die Leute wahrscheinlich so aufgebracht, meine Pointe war ja, dass Adam in den Apfel beißt und am Ende ist er Atheist. Weil die Erkenntnis ist halt so, dass er sagt, das ist alles Quatsch mit Gott. So, und dass diese Pointe wahrscheinlich hat dem FAZ-Publikum oder einigen derer damals nicht so ganz gefallen.
Dann haben Sie also mit religiösen Themen mehr Ärger bekommen als mit, sagen wir mal, drastischen sexuellen Darstellungen?
Na, in den 90ern gab es auch, ich war mal mit mit zwei Büchern, Kondom des Grauens und Bullenklöten bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, lag da auf dem Tisch quasi. Und die haben aber entschieden, das richtet sich an Erwachsene und ist deswegen Kunstvorbehalt. Aber damals gab es das Bayerische Landesjugendamt und so, und so ein Meininger Staatsanwalt, der da damals den Moralapostel machte, die wollten schon, dass meine Bücher indiziert werden. Es gab schon auch da mal Ärger.
Hat aber nicht geklappt.
Das hat nicht geklappt und heute ist das Tabu Religion in der Tat. Und da, wir wissen alle, Charlie Hebdo und vorher diese dänischen Karikaturen, die da so viel Aufregung gemacht haben, also das hat eine ganz andere Dynamik gerade, wo ich auch sage, also da bin ich auch ein bisschen vorsichtig geworden.
Ja, das wollte ich Sie gerade fragen. Charlie Hebdo, hat das Ihr Arbeiten verändert?
Es war eine sehr traumatisierende Erfahrung, weil mein Agent kannte die erschossenen Zeichner gut persönlich und er war nun entsprechend auch aufgebracht und wollte unbedingt, dass ich diesmal nicht anders wie vor 10 Jahren bei den dänischen Karikaturen, wo ich halt Cartoons rausgehauen habe, 5 oder 8 oder was. Da war ich damals fast der Einzige, der das in Deutschland tat. Und er predigte mir ein, dass ich das diesmal nicht tun soll, damit ich nicht auch in der ersten Linie bin. Denn es war tatsächlich so, das Telefon stand nicht still in diesen Tagen. Ich war der religionskritische Zeichner in Deutschland und alle wollten mit mir reden, von der Bild-Zeitung bis zu Talkshows, bis zu keine Ahnung. Das war wirklich sehr, sehr verblüffend. Und da hat er mich sehr zurückgepfiffen und ich war da ein bisschen in diesem Zwiespalt. Es war sehr unangenehm, diese Tage.
Ja.
Aber tatsächlich muss ich sagen, auch schon Theo van Gogh und diese ganzen Dinge, die da passiert sind. Ich bin nicht lebensmüde und nicht mutig genug, wenn man so denn hören will. Ich habe keine Lust unterzutauchen, nur weil ich ein Männchen gemalt habe und das soll jetzt Mohammed sein. Dazu ist es mir auch nicht wichtig genug, wie mir sowieso Religion nicht wichtig genug, dass ich da jetzt noch lange mit weitermache. Ich habe zum christlichen Zusammenhang alles gesagt in 5 Jahren und ich bin jetzt eigentlich fertig damit und möchte andere Dinge machen.
Sie haben ja noch ein Buch über Noah gemacht und über Paulus, genau.
Aber war auch so ein Ding. Das war das Neue Testament und das hätte auch die FAZ nicht gedruckt. Wobei ich nie vorhatte, religiöse Gefühle zu beleidigen oder so. Das war so also Blasphemie.
Aber es ist Ihnen gelungen.
Mein Ziel. Ja, nun, wer sich beleidigen lässt, der ist halt beleidigt. Aber mein Ziel war es nicht. Ich wollte immer, ich habe diese Paulusbriefe hoch und runter gelesen, in allen Übersetzungen. Ich wollte verstehen, was der Mann meint. Das war für mich wirre, was er da schreibt. Und ich wollte auch in der Argumentation danach, also ich wollte mit Leuten, die sich da auskennen, Theologen und Pfarrer und so, ist ja auch alles passiert, die Diskussion auch führen wollen. Und die Diskussion kann man nicht führen, indem man irgendwie doofe Witze macht blasphemische Witze macht, die Leute nur empören. Ich wollte schon auch wissen, was ich da zeichne.
Ich wollte nochmal auf den Islamismus kommen, denn vor 11 Jahren erschien Ihr Buch Jin Jin und das war sozusagen zeitgleich zu den Mohammed-Karikaturen, also ein Buch, das sich gegen diesen radikalen Islamismus richtet, gegen religiösen Fanatismus überhaupt, gegen Burkas, gegen Intoleranz. Würden Sie sich dieses Buch heute noch mal trauen?
Ja, das würde ich, weil die Idee gut war, sage ich mal einfach. Also die Idee war ja, diesen märchenhaften Orient, diesen Orient aus Tausend und eine Nacht, in einem Gegensatz zu stellen zu dem Orient, den wir heute in den Nachrichten sehen. Und damals, als ich das Buch gezeichnet habe, da waren die Taliban in Afghanistan im Fokus der Medien. Und ich habe mir das angeguckt. Das war ja irgendwie neu, dass man nicht Fußball spielen darf, dass man keine Musik hören darf, dass Allah gegen jede Freude was hat. Diese Gotteskrieger-Mentalität, ich konnte es gar nicht glauben. Wie sind die denn drauf? Ich meinte also gar nicht den Islam als solchen, sondern ich meinte tatsächlich diese Taliban. Ne, so. Und dann habe ich halt eine Geschichte erfunden von so einem Flaschengeist, der aus dieser märchenhaften Welt von Tausend und eine Nacht halt rüber über die Jahrhunderte in unsere Welt und dann in so einer WG eine Frau und ein Schwuler sitzen am Küchentisch und dann sitzt da so ein Taliban am Tisch. Fand ich eine gute Idee und die würde ich heute auch wieder so zeichnen. Ja.
Ein Kollege, ein Hetero, hat zu mir gesagt, ich habe als Jugendlicher Ralf König Comics gelesen und bin seitdem fest davon überzeugt, dass Schwule 70% ihrer Zeit mit Sex verbringen und die restlichen 30% nach Gelegenheiten zum Sex suchen. Das habe ich durch Ralf König vermittelt bekommen. Wenn Sie das hören, haben Sie damit ihrer Sache nicht eher geschadet und die Schwulen als etwas zu sexfixiert beschrieben?
Also ich weiß, dass ich immer mit mir und meiner Umgebung ziemlich ehrlich war. So. Und Sex spielt in meinem Leben eine große Rolle und früher sowieso. Also ich finde, man kann überhaupt gar nichts Genussvolleres und Sinnvolleres machen, als guten Sex zu haben. Das möchte ich ja, gut, es gibt im Alter, wird man dann vielleicht öfter gut essen gehen oder keine Ahnung, was es dann ist. Aber es ist natürlich immer eine Frage mit den Vorurteilen. Ne? So, natürlich gibt es Schwule, die kaum Sex haben und die sich da auch nicht viel draus machen. Aber ich habe es nun mal so erlebt und das hat sich in meinen Comics wiedergespiegelt und ich werde einen Teufel tun und da jetzt irgendwie schlechtes Gewissen haben. Also da erwarte ich mal, ich meine, wenn Brösel Werner seine Comics gemacht hat, dann sagt ja auch keiner, Heteros sind alle immer besoffen und fahren Motorrad. Das, ne, das ist, man muss ja auch immer sehen, wer das macht und was er erzählen will und nicht so Schlüsse ziehen auf eine ganze Bevölkerungsgruppe. Wobei ich schon denke, dass schwule Männer, wenn sie denn in der Szene sind oder so, auch genüsslichen Sex haben. Warum soll man darüber keine Geschichten machen?
Worüber lacht eigentlich Ralf König? Über Jan Böhmermann und sein Spottgedicht?
Das fand ich interessant. Gelacht habe ich nicht, aber ich fand es interessant und ich fand es letztlich auch gut, weil es mal zeigte, so, man musste sich positionieren. Ne? Merkel musste sich positionieren. Erdogan hat die Hosen runtergelassen, weil sich nur blamiert und so, weil er nicht versteht, was dahinter steckt. Ich fand das gut. Gelacht habe ich nicht. Ich lache. South Park. Ich finde es South Park unglaublich. Also da klappt mir die Kinnlade runter.
Die Zeichentrickserie.
Ja, diese Zeichentrickserie, die wirklich richtig intelligent und sehr, sehr gut an alle möglichen Tabus kratzt, die es gibt. Und das, ich liebe diese Serie sehr. Oder Absolutely Fabulous, diese beiden, ich sag mal, Schlampen, die dauernd koksen und Champagner trinken und irgendwie durchs Leben wanken. Das macht mir auch großen Spaß. Es gibt Dinge, die ich klasse finde, ja.
Sie sind ein großer Geschichtenerzähler, haben eben sogar gesagt, die Bilder sind eher so nebenbei. Wann erscheint denn von Ihnen mal ein Roman, nur Worte, ganz ohne Bilder?
Ach, das ist die richtige Frage zur richtigen Zeit in meiner komischen Schreibhemmungsphase. Also ich hab das schon lange vor, das mal zu versuchen. Rowohlt hat mich sogar jetzt eingeladen, das mal zu versuchen mit diesem Weihnachtsbuch. Ich könnte jetzt also eine Geschichte schreiben und sie illustrieren. Ne, so, oder ich reime ja auch ganz gerne, so ein bisschen Wilhelm Busch-like. Auch das könnte ich machen. Und ich will es auch machen, aber ich merke einfach, boah, eine Zeichnung sagt so viel mehr als alle Sätze, die ich schreiben kann. Ich bewundere Autoren, die auch komisch sind, nur mit ihrer Literatur, ganz ohne Zeichnungen oder so. Das finde ich toll. Aber das muss ich entweder lernen oder ich kann es nicht. Muss ich mal gucken. Ich glaube, wenn ich denn mal Kurzgeschichten schreiben würde, ohne Zeichnung oder einen Roman vielleicht sogar irgendwann mal, vielleicht mache ich es ja nochmal, dann hat das nichts mit Komik zu tun. Ich glaube, da bin ich sicherer, wenn ich die Nase male und die ist schon mal komisch und was sie sagt, ist dann auch wieder komisch. Das fällt mir leicht inzwischen. Aber ich glaube, wenn ich schreiben würde, dann würde ich nicht versuchen, die Komikschiene zu bedienen. Dann wäre es irgendwas, keine Ahnung, anders Unterhaltsames.
Walter Mörs war ja in seinen Romanen auch ganz woanders.
Walter Mörs hat es grandios gemacht. Der hat ganz früh gemerkt, dass mit Comics wird nichts mehr. Und der hat angefangen, halt seine Fantasy-Geschichten zu erzählen und die reich zu bebildern. Und er wusste auch nicht, ob das erfolgreich sein wird. Ich kenne ihn ja, wir haben Kontakt gehabt damals, als er die 13,5 Leben des Captain Blaubeer geschrieben hat. Er wusste nicht, wer das kaufen soll. Für Kinder ist es zu anspruchsvoll, für Erwachsene vielleicht zu kindisch. Also, dass es da ein Publikum für gibt, war gar nicht klar. Das war ein Sprung ins kalte Wasser und es ist geglückt. Ich finde es toll, was er da macht.
Dankeschön. Das war Ralf König, der Comiczeichner und Comicautor, heute zu Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Am Mikrofon heute war Klaus Pilger. Und jetzt, Ralf König, kommt noch eine letzte Ihrer Wunschmusiken. Es ist The Beat Goes On von Yo-Yo Effect. Das ist ein alter Sonny und Cher-Titel.
Genau. Thank you.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.